ARD. Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Kerstin Hermes und Julia Menger.
Guten Morgen. Ich glaube, ich bin die Einzige, die nicht auf dem Madonna-Konzert war in den letzten Tagen. Leider muss ich sagen, oder vielleicht auch zum Glück, es ist ja ein Phänomen dieser aktuellen Madonna-Tour, dass erstens natürlich jeder drüber redet, aber auch, dass jede und jeder, der da war, was anderes erzählt, dazu, wie es war. Madonna großartig, Madonna super grottig, super Show, total Panne. Ich glaube, wir müssen da auf den Konzertfilm warten. Ich hoffe, dass einer kommt. Sie muss sich von Taylor Swift und Beyoncé inspirieren lassen. So, hier kriegen Sie jetzt erstmal alles aufgeführt, was heute wichtig ist und wichtig wird. Markus Feldenkirchen zum Beispiel kommentiert die Weltklimakonferenz, die ja heute beginnt. Und wir fragen Katja Mast von der SPD, wo denn jetzt gespart wird im Bundeshaushalt 2024? Ob überhaupt gespart wird? Zum Start ein kleiner Ausflug in die 90er.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Donnerstag, der 30. November 2023. Zwei Musiker haben heute Geburtstag. Der belgische DJ Lost Frequencies wird 30. Das hier war 2015 ein Nummer 1 Hit in Deutschland. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Dafür hat er damals 2 Echos gewonnen und die britische Sängerin Desiree feiert heute auch. Sie war eine der erfolgreichsten Soul-Pop-Künstlerinnen der 90er Jahre. Feel So High war ihr erster Hit. Dann kam später noch You Gotta Be. Desiree wird 55. Und der amerikanische Regisseur Terrence Malick hat Geburtstag. Er wird auch gerne als Phantom bezeichnet, weil er macht den beiden bahnbrechenden Filmen Badlands und Days of Heaven 1978 einfach verschwunden war. 20 Jahre später ist er dann plötzlich wieder aufgetaucht und hat unter anderem Der schmale Grat gedreht, gibt aber nach wie vor keine Interviews und erlaubt keine Bilder von sich. Terrence Malick wird heute 80.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
In Dubai beginnt heute die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen. 2 Wochen lang beraten rund 70.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus rund 200 Staaten, wie die Erderhitzung eingedämmt werden kann. Einer der größten Streitpunkte ist der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Zum Auftakt präsentiert die Weltwetterorganisation ihren vorläufigen Bericht zum Zustand des Weltklimas. Es geht unter anderem darum, ob dieses Jahr definitiv das wärmste seit Beginn der Industrialisierung war.
Fast direkt vor ihrer Haustür.
Die Ampelkoalition will die Migrationspolitik reformieren. Heute berät der Bundestag in der ersten Lesung über 2 weitere Bausteine. Einbürgerungen sollen beschleunigt und teilweise erleichtert werden. Und das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz soll dafür sorgen, dass Abschiebungen nicht mehr so oft im letzten Moment scheitern. Mehrere zivile Organisationen protestieren gegen einen Teil des Gesetzentwurfs. Unter anderem SOS Humanity, Sea-Watch und CI kritisieren, dass zivile SeenotretterInnen in Deutschland damit strafrechtlich verfolgt werden könnten.
Das geht gar nicht.
Es gibt Ärger um das jährliche Außenministertreffen der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Weil der russische Außenminister Lavrov am 2-tägigen Treffen in Skopje in Nordmazedonien teilnimmt, haben die Spitzendiplomaten aus der Ukraine und den baltischen Staaten aus Protest abgesagt. Bundesaußenministerin Baerbock und ihr US-Amtskollege Blinken wollen trotzdem kommen. Die OSZE gilt als eines der wenigen Dialogforen der Sicherheits- und Demokratiepolitik, in denen westliche Vertreter mit Russland an einem Tisch sitzen.
Was fehlt?
Kita-Plätze und Fachkräfte in Kindertagesstätten. Deshalb ruft die Gewerkschaft Verdi heute zu Mahnwachen in Berlin und Prenzlau in Brandenburg auf. Ein breites Kita-Angebot sei wichtig für eine funktionierende Gesellschaft. Aber diejenigen, die dieses Angebot täglich aufrechterhalten, fühlten sich von der Politik alleingelassen, heißt es in einer Erklärung. In Berlin beginnt die Mahnwache ab 8 Uhr am Bundeskanzleramt. In Prenzlau geht es um 16 Uhr los in der Friedrichstraße vor dem Roland-Denkmal.
Im Namen des Volkes.
Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entscheidet heute über Klagen der Deutschen Umwelthilfe und des BUND, die der Bundesregierung zu laxen Klimaschutz vorwerfen. Konkret verlangen die beiden Umweltverbände zusätzliche Sofortmaßnahmen zur Senkung schädlicher Treibhausgase aus Verkehr und Gebäuden.
Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
Also es gibt wirklich spannendere Dinge zu besprechen als den Bundeshaushalt, aber es gibt Ausnahmen. In diesem Jahr wird nämlich wirklich ein richtiger Krimi draus und wir können alle zugucken. Dieser Krimi könnte sogar an den Grundfesten der regierenden Ampelkoalition rütteln. Für kommendes Jahr, 2024, fehlt Geld. Das steht fest. Es sind nicht die kompletten 60 Milliarden Euro nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor 2 Wochen, aber es ist auch nicht wenig. Das sei aber gar nicht das Problem, sagt FDP-Finanzminister Lindner.
Für den Haushalt 2024 gehe ich jetzt von einem Handlungsbedarf von etwa 17 Milliarden Euro aus. Zum Vergleich, der Bundeshaushalt insgesamt sind 450 Milliarden Euro. Ich sage das deshalb, weil gelegentlich jetzt von Haushaltskrise gesprochen wird. Klar, wir haben eine Entscheidungskrise.
Sagt Lindner im ZDF, jetzt muss gespart werden. Da sind sich SPD, Grüne und FDP noch relativ einig bei diesem Thema, aber beim Wo gehen die Ideen weit auseinander. Am Abend haben sich alle drei im Kanzleramt zusammengesetzt, im Koalitionsausschuss. 2 Stunden ging das und was dabei rausgekommen ist, fragen wir jetzt die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast. Guten Morgen.
Guten Morgen. Guten
Morgen.
Und wo wird 2024 gespart, Frau Mast?
Ja, wir haben jetzt erstmal eine Situation, wo wir den Haushalt versuchen, noch in diesem Jahr zu verabschieden. Das ist mir als Bundestagsabgeordnete wichtig im Parlament, damit wir Klarheit haben für das nächste Jahr. Und ja, Christian Lindner hat recht, es geht um 17 Milliarden Euro. Und wir sind in guten Gesprächen, gestern auch im Koalitionsausschuss, wie wir das in der Ampelkoalition hinbekommen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir vor Herausforderungen in dieser Ampelkoalition stehen. Corona, Ukraine, extrem hohe Energiepreise, jetzt auch den Angriff der Hamas und immer wieder finden wir adäquate Lösungen und mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil werden wir auch adäquat.
Aber worauf müssen wir uns grob gefasst machen? Es sind ja nur noch 4 Wochen bis 2024 und Vorschläge gibt es ja einige. Also die FDP will ans Soziale ran, die Grünen an die klimaschädlichen Subventionen. Ihr Parteichef Lars Klingbeil hat schon die Erbschaftssteuer ins Spiel gebracht, die erhöht werden könnte. Also was wird da kommen davon?
Na, zuerst mal ist es ja völlig legitim, dass unterschiedliche Impulse auf dem öffentlichen Markt sind, weil natürlich können sich auch Parteien noch mal deutlich mehr vorstellen als das, was wir in der Ampelkoalition gemeinsam umsetzen können. Das ist ja auch die Stärke der Ampelkoalition, dass wir die gesellschaftliche Debatte in uns selbst abbilden und deshalb auch um gute Lösungen ringen. Wichtig ist doch aber, dass es um die Bürgerinnen und Bürger geht. Es geht darum, dass wir Zukunftsinvestitionen machen müssen. Wir sind darauf angewiesen. Wir stehen da ja auch im internationalen Wettbewerb. Es geht darum, den Strukturwandel der Wirtschaft, gute Arbeit, Infrastruktur, Planungsbeschleunigung, das alles müssen wir gemeinsam hinbekommen. Der Bundeskanzler hat da ja sehr gut orientiert in seiner Regierungserklärung, auch was große Megathemen, um den Industriestandort Deutschland zu stärken, angeht. Und das ist deshalb so wichtig, weil davon nicht
also
nur
wird gar nichts eingespart oder
vieles andere. Wir werden am Schluss diskutieren, wo setzen wir auf Effizienzreserven im Haushalt? Wo sind Stellschrauben, damit wir auf 17 Milliarden kommen? Aber wir werden natürlich auch über ein weiteres Aussetzen der Schuldenbremse diskutieren müssen. Es ist ja so, dass sich die CDU in der Verantwortungslosigkeit im Bund befindet und sagt, es ist uns egal, was da passiert, anders als zum Beispiel die SPD in der Opposition.
Ja, die FDP ist aber in der Verantwortung und die sagt ja auch, die Schuldenbremse wird mit uns bleiben. Wir haben gestern mit der Wirtschaftsweisen der Bundesregierung Veronika Grimm gesprochen. Sie ist skeptisch, ob die Bundesregierung für nächstes Jahr noch eine Notlage erklären kann, wie in diesem Jahr. Und auch der FDP-Haushaltsexperte Christoph Meyer meint, dass diese, wie er sagt, SPD-Interpretation der Schuldenbremse dem Bundesverfassungsgerichtsurteil dann standhält. Warum wollen Sie es trotzdem probieren, wenn die Aussichten so schlecht sind?
Also vielleicht nochmal, was ist der Unterschied zwischen Aussetzen der Schuldenbremse und Abschaffen der Schuldenbremse? Aussetzen der Schuldenbremse, das hat uns das Verfassungsgericht ganz klar mit auf den Weg gegeben, das geht. Im Übrigen hat das Verfassungsgericht ja auch gesagt, dass die zusätzlichen Gelder, die wir für Zukunftsinvestitionen mobilisiert haben, dass das grundsätzlich geht, aber eben jährlich beschlossen werden muss.
Ja, aber womit wollen Sie die Notlage denn verargumentieren?
Ich will nur nochmal rausarbeiten, weil zum Beispiel der regierende Bürgermeister wegen aus Berlin, der findet ja auch, dass wir die Schuldenbremse ändern müssen. Das hat aber Friedrich Merz, der ja öffentlich mit Herrn Wegner im Bundestagsplenum streitet, was ich schon bemerkenswert finde, zurückgewiesen, dass er uns da unterstützt. Deshalb können wir damit nicht rechnen, dass wir am Grundgesetz jetzt so schnell was ändern. Ich finde das aber richtig, dass wir daran was ändern, damit wir Zukunftsinvestitionen für unsere Kinder und gute Arbeit hinbekommen. So, und jetzt nochmal zurück zu, was heißt das für den Haushalt 2024? Natürlich können wir auch so wie das Bundesverfassungsgericht uns das letztendlich mit auf den Weg gegeben hat, nochmal über eine Aussetzung sprechen. Und wir haben ja auch große, große aktuelle Themen, die man für eine Begründung heranziehen kann. Zum Beispiel weiterhin die Unterstützung in der Ukraine. Als ein Beispiel, den Strukturwandel der Wirtschaft habe ich schon angesprochen, und den sozialen Zusammenhalt müssen wir auch organisieren. Und daran wird mit Hochdruck gearbeitet. Und deshalb waren es gestern politische Gespräche. Jetzt ist die Regierung als allererstes gefordert, Vorschlag zu machen, gemeinsam mit Parlament und Parteien.
Katja Maas, die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion zum noch nicht fertigen Bundeshaushalt 2024, in dem, wie es sich anhört, jetzt doch nicht so viel gespart werden muss. Dankeschön.
Auf Wiederhören.
Wenn wir mal nur nach der Größe urteilen, dann ist die heute in Dubai beginnende Klimakonferenz schon ein Erfolg. Mehr als 70.000 Fachleute aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft kommen ab heute bei der COP28 zusammen. Deutschland rückt für die kommenden zwei Wochen mit einer Delegation von 250 Teilnehmern an. Und die 21-jährige Romy aus Freiburg ist als Jugenddelegierte schon vor Ort. Dass für diese Klimakonferenz so viele Menschen extra nach Dubai fliegen, das findet sie richtig.
Es ist der einzige Space, den wir haben. Und was sollen wir machen? Sollen wir einfach nicht mehr gemeinsam nach Lösungen suchen? Wir müssen das als Welt schaffen. Und wir hoffen, dass uns zugehört wird und nicht nur zugehört, also auch wirklich darauf reagiert wird. Aber sicher ist das natürlich nicht.
Welche Erfolgsaussichten diese 28. internationale Klimakonferenz hat und welche Rolle Lobbyisten spielen, besprechen wir mit unserem ARD-Umweltschutzexperten in Dubai, mit Werner Eckert. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Morgen.
Wo die Klimakonferenz ausgerichtet wird, hat weniger mit der Klimabilanz des Gastgebers zu tun, als vielmehr mit der Möglichkeit, das riesige Event ausrichten zu können. Wo packt Dubai denn die mehr als 70.000 Teilnehmer hin?
Ja, sind mittlerweile 97.000 akkreditiert. Die sind nicht zeitgleich hier, muss man allerdings sagen. Manche nur einen Tag. Also das verteilt sich schon ein bisschen. Und die haben hier ein Riesen-Expo-Gelände. Die haben also rein von der Zahl überhaupt kein Problem, das zu organisieren. Ist alles ziemlich smooth.
Schon vergangenes Jahr haben sich Umweltgruppen beschwert. Das war in Ägypten damals, dass hunderte Lobbyisten der Öl- und Gasindustrie den Ausgang der Konferenz beeinflussen wollten. Jetzt ist der Gastgeber in diesem Jahr Sultan Ahmed Al-Jaber, gleichzeitig Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Chef des emiratischen Ölkonzerns ADNOC. Kann man es da nicht gleich lassen?
Naja, wirklich souveräne sind hier die Staaten, die fast 200 Staaten, die in der UNO hier zusammenarbeiten. Die bestimmen eigentlich, was dabei rauskommt. Aber natürlich hat der Konferenzpräsident Einfluss. Er kann die ganze Sache in eine Richtung leiten. Und man merkt im Vorfeld schon bei den Ankündigungen, dass Sultan Al-Jaber sehr darauf drängt, man braucht einen pragmatischen Beschluss. Das muss alles realistisch sein. Es klingt jetzt nicht nach Riesenambitionen, sondern eher nach, ich will am Ende irgendwie einen glanzvollen Erfolg haben, ganz egal, was in dem Papier drin steht. Das ist wahr, aber wenn die Staaten wirklich wollen, können sie.
Aber was meint er mit pragmatisch? Also das weg von Öl und Gas und so weiter, da dringt er jetzt gar nicht so drauf.
Das ist die große Schlacht, die hier geschlagen wird. Man stellt ja fest im sogenannten Global Stocktake, in der Bestandsaufnahme nach Paris, nach dem Paris-Abkommen, ob die Staaten on track sind, in der Spur sind, ihr Ziel zu erreichen, den Klimawandel zu beschränken. Und da ist die Antwort wissenschaftlich ganz klar, nein, sind sie nicht. Und deswegen wird hier gestritten werden, ob man zum ersten Mal wirklich eindeutig sagt, wir müssen raus aus den fossilen Energien, aus Kohle, Öl und Gas gleichermaßen. Das ist noch nie irgendwo festgehalten worden. Darum wird gestritten. Und Sultan Al-Jaber will vor allen Dingen, dass man dabei ein Hintertürchen einbaut, nämlich, es sei doch nicht schlimm, meint er, Kohle und Gas zu verbrennen, solange man die CO2-Abgase, die da entstehen, einfängt und wegsperrt. Carbon Capture and Storage heißt das Stichwort. Das will er unbedingt in ein Abschlusspapier drin haben. Das wäre aber dann die Ausrede für alle Staaten, weiter Öl und Gas zu verbrennen. Und das wollen andere verhindern. verhindern.
Dieses berühmte Pariser Klimaabkommen war ja vor 8 Jahren Ergebnis einer Weltklimakonferenz. Vergangenes Jahr in Ägypten wurde das nochmal zitiert, dieses 1,5-Grad-Ziel gegen die Erderwärmung. So richtig tut sich aber nichts. Warum sind diese Konferenzen trotzdem wichtig? Haben wir zu hohe Erwartungen oder wie können wir das begleiten mental?
Also zum einen sind die Erwartungen früher mal zu hoch gewesen. Man hat immer gedacht, da wird in einem Jahr, an einem Termin die Welt gerettet. Das ist halt nicht so. Man muss das Ganze als eine lange Kette von mühsamen Fortschritten sehen. Dann kann man es aber auch als halb volles Glas sehen, denn als die Konferenzen begonnen haben, diese Serie, war die Welt auf einer Spur zu 4,8 Grad höheren Temperaturen. Jetzt sind wir irgendwo bei 2,5 Grad. Das heißt, über die Zeit hat sich schon was getan, viel zu langsam, aber immerhin, wie gesagt, das ist die Frage, halb voll oder halb leer das Glas.
Werner, ganz kurz noch, es gibt auch Kritik am Umfang der deutschen Delegation. 250 Menschen aus diversen Ministerien und vom Umweltbundesamt zum Beispiel fliegen mit. Für die CDU und CSU-Fraktion im Bundestag verursacht das nicht nur zu viel CO2, sondern auch zu hohe Kosten. Womit rechtfertigt die Bundesregierung den Aufwand?
Dass hier die größten Wirtschaftsverhandlungen letztlich auch aller Zeiten stattfinden. Es geht um die ganz große Transformation des Energiesystems von fossil auf erneuerbar. Da sind 5 Ministerien beteiligt. Also das ist ein immenser Aufwand. Alle Staaten haben aufgerüstet bei diesen Verhandlungen, weil es die wichtigsten multilateralen Verhandlungen unserer Zeit sind.
Der Umweltexperte der ARD, Werner Eckert, ist für uns bei der COP28 in Dubai dabei und beobachtet diese Weltklimakonferenz. Dankeschön.
Gerne.
Den Klimawandel bekämpfen und wenn möglich aufhalten. Das ist das Ziel der Klimakonferenzen der Vereinten Nationen. Seit 28 Jahren gibt es schon diese Zusammentreffen von 200 Ländern, immer an einem anderen Ort. Und von Anfang an ein Problem, zu wenig Durchsetzungsvermögen. Oder wie es der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan 2006 in Nairobi gesagt hat, es fehlt die Führung.
There remains a frightening lack of leadership.
9 Jahre später haben sie sich dann in Paris ehrgeizige Ziele zur Eindämmung der Erderwärmung gesetzt, aber umgesetzt wurde davon eher wenig. Und das, was wir gerade vom Klimawandel merken, ist erschreckend, aber erst der Anfang, sagt der amtierende UN-Generalsekretär Antonio Guterres.
Climate change is here. It is terrifying and it is just the beginning.
Und heute beginnt also die 28. Ausgabe der UN-Klimakonferenz, die COP28 in der größten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate, in Dubai.
Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen,
politischer Autor beim Spiegel. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Bringt diese Konferenz, diese COP28 etwas?
Also Klimakonferenz in Dubai, das ist für mich ein wenig wie Menschenrechtskonferenz in Pyongyang oder in Riyadh. Also man hat ein wenig das Gefühl, als sei das Thema dort nicht so ganz optimal aufgehoben, auch wenn die Vereinigten Arabischen Emirate tatsächlich versuchen, in erneuerbare Energien zu machen seit einigen Jahren für die Zukunft, weil sie wissen, dass ihr Öl, ihr fossiler Reichtum natürlich endlich ist. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sie natürlich alles dafür tun werden, auch noch den letzten Liter Öl aus ihrer Erde zu pumpen, um auch noch mit dem letzten Petrodollar die Kasse klingeln zu lassen. Wenn der Chef der Weltklimakonferenz dann noch zugleich der Boss des großen Ölkonzerns der Emirate ist, ist es natürlich höchst problematisch, weil dieser Mann allen Lippenbekenntnissen und schönen Reden zum Trotz natürlich einen Interessenkonflikt hat. Und trotzdem können solche Konferenzen natürlich nicht nur in Paris, in Glasgow oder in, sagen wir, Bonn oder Potsdam stattfinden. Es muss auf allen Teilen des Globus geschehen, denn auf allen Teilen des Globus wird CO2 ausgestoßen und alle Regionen, Regierungen und Regierten müssen mitmachen, müssen motiviert und willens sein, den CO2-Ausstoß drastisch zu senken. Ja, und dann gibt's noch den Vorwurf, dass die mindestens 80.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen ja erstmal dahin kommen müssen und dass die allermeisten per klimaschädlichen Flieger dorthin kommen. Aber im Idealfall spart das, was bei solchen Konferenzen beschlossen wird, um ein Zigfaches mehr CO2 ein als das, was für die Anreise der einzelnen Regierungsvertreter, Lobbyisten und Journalisten in den nächsten Tagen in die Atmosphäre geblasen wird. Insofern ist die Kritik, guckt mal her Leute, so viele Leute nehmen ein Flugzeug, um zur Klimakonferenz zu kommen, ein bewusstes sich dummstellen derer, die ohnehin wollen, dass weniger Bohai ums Klima gemacht wird, weil sie den Klimawandel entweder leugnen oder zumindest relativieren, da darf man sich jetzt nichts vormachen. Ich persönlich finde jedenfalls nicht, dass zum Beispiel Bundeswirtschaftsminister Habeck mit dem Katamaran nach Dubai segeln sollte, so wie Greta Thunberg einst zur UN nach New York gesegelt ist. Bis er zurück ist aus Dubai, gibt seine Regierung womöglich gar nicht mehr, was auch keine Tragödie wäre, aber das ist ein anderes Thema. Das Allerwichtigste ist, welche Figur gerade dem Präsidenten bei so einer Klimakonferenz abgeben darf oder an welchem Ort diese stattfindet. Das Allerwichtigste ist, dass die Ziele, auf die man sich am Ende eines zweiwöchigen Pokerns und Falschens verständigen wird, erstens ambitioniert genug sind, um wenigstens in die Nähe des selbstgesteckten 1,5-Grad-Ziels zu kommen, und am allerwichtigsten ist noch, dass man sich an diese Ziele am Ende auch hält. Denn das muss man nüchtern festhalten, ist nach bisherigen Weltklimakonferenzen viel zu selten der Fall gewesen.
Der Donnerstagskommentar von Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Danke.
Gerne.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Françoise Sagan, Schriftstellerin. Verzeihung bedeutet, dass alles vorbei ist.
Ende der Denkpause.
Na dann, Verzeihung und bis morgen.
Wach und wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.